Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf das Klima? Klimapolitik muss ja international sein. Aber das internationale System ist durch den russischen Angriff an den Rand des Kollapses geraten. Europa will von russischem Öl und Gas unabhängig werden. Den Übergang zu einer Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe will man beschleunigen. Aber jetzt werden einmal Kohlekraftwerke aktiviert und die Regeln für die CO2-Bepreisung werden gelockert. Die Energiepreise gehen in die Höhe, eigentlich ein Weg, den Klimaschützer gehen wollten. Aber reduziert die Preisexplosion die schädlichen Emissionen? Es sind zentrale Fragen für unseren Planeten. Diskutiert werden sie in dieser Sendung vom Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermayr und dem deutschen Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker. Das hochkarätige Panel war auf einer Veranstaltung der österreichischen Gruppe des Club of Rome zu hören. Vor 50 Jahren hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Club of Rome mit einer Warnung vor den Grenzen des Wachstums eine internationale Debatte über die Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftssystems ausgelöst. Weizsäcker und Felbermayr knüpfen an diesen Überlegungen an. Diskussionsleiterin war Angela Köppel. Ihre erste Frage an WIFO-Chef Felbermayr ist, wie die gegenwärtige geopolitische Krise die Chancen auf einen klimagerechten Umbau der Welt beeinflusst.
Also ich würde sagen, in der langen Frist zeigt uns das, was jetzt in der Ukraine passiert, dass wir dringend was ändern müssen. Und mit dem Energiesystem, das wir in den letzten 50, 60 Jahren aufgebaut haben, den zukünftigen Wohlstand nicht sichern können. Ich glaube, das ist ganz klar. Und als der Krieg ausgebrochen ist, habe ich auch einmal, ich glaube, im Spiegel oder in Zeitung Bild 2 gesagt, was wir jetzt brauchen, ist wirklich eine dramatische Beschleunigung all dieser Dinge, die wir in den letzten Jahren als richtig erkannt haben. Nicht? Und das ist es, glaube ich, dass dieser Krieg jetzt auch was im Denken ändern muss und die Dringlichkeit der Dinge etwas deutlicher vor Augen führt. Herr von Weizsäcker hat ja auch schon über die höheren Preise gesprochen. Die machen jetzt plötzlich Dinge profitabel, die es vorher nicht waren. Nur ist die Gefahr, dass das viele als vorübergehend sehen oder gerne so sehen würden und politisch alles tun, damit es auch nur vorübergehend ist. Also ich denke, klar, der Krieg muss vorübergehend sein, aber was wir weiter brauchen werden, auch nach dem Krieg, sind genau diese hohen Preise. So sehr uns das zu schaffen macht, sozialpolitisch die Wiederwahlchancen von Politikern in Zeiten hoher Inflation sind gering, all das wissen wir. Aber das ist, glaube ich, für lange Frist ist das ein Antrieb. Für die kurze Frist ist es wahrscheinlich ganz umgekehrt. Nicht? Also jetzt ist ein grüner Wirtschafts- und Energieminister in Deutschland gezwungen, Braunkohlekraftwerke wieder hochzufahren, die eine sehr schmutzige Art und Weise der Energiegewinnung darstellen. Wir werden in Österreich sehen, wir tun das auch schon, dass wir Erdöl einsetzen statt russischem Gas, was auch einen sehr viel höheren CO2-Fußabdruck hat. Also kurzfristig sieht es so aus, als ob der Klimaschutz leidet. Aber in der langen Frist, denke ich, wird das eine Transformation im Denken beschleunigen, die schon im Gange war, die der Sache hilft.
Aber wie kommen wir zu diesem Umdenken? Sie haben es ein bisschen angesprochen, oder zumindest also die Notwendigkeit angesprochen. Also wie... Also was wir tatsächlich, also konkreten Optionen haben wir, damit wir das also auch wirklich vorantreiben? Also die Frage an Sie beide, wer auch immer beginnen möchte.
Also ich fange diesmal an. Ich war Mitglied im Deutschen Bundestag, als mein Freund Hermann Scheer die Idee hatte, wir brauchen ein erneuerbare Energiengesetz. Damals kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom 2 deutsche Mark, 1 Euro. Deswegen hat der Wirtschaftsminister gesagt, das wollen wir nicht, das können wir gar nicht bezahlen, wenn ihr eine kostendeckende Vergütung an die Einspeiser versprecht. Und dann sind wir aber übereingekommen, wir waren in der gleichen Fraktion, wir müssen das unbedingt besprechen in der Fraktion, bei euch sagt man Club, und dann eine Abstimmung machen, da war auch Kanzler Schröder mit dabei und der Wirtschaftsminister, der hieß Müller. Und haben eine Stunde diskutiert, Hermann Scheer hat großartig geredet, dass das eine Verminderung der Preise bringen wird. Und dann haben wir mit 2/3 Mehrheit das beschlossen. Und der Kanzler hat gesagt, das ist jetzt der sozialdemokratische Vorschlag und die Grünen haben brav mitgemacht und dann ist es beschlossen worden. Und die Folge war, genau wie Hermann Scheer gesagt hat, das wird jetzt billiger. Heute kostet in Deutschland eine Kilowattstunde Photovoltaik 5 Euro Cent, also ein Zwanzigstel. Und wenn wir nach Algerien gehen, dann kostet es 1 Euro Cent. Das heißt also, im Weltmaßstab ist Photovoltaikstrom billiger als Fossilstrom. Trotzdem haben Sie vollkommen recht, wir müssen jetzt erstmal in der Ukraine-Krise etwas Falsches machen, was immer noch besser ist als gar nichts machen. Aber diese enorme Verbilligung der klimaneutralen Energie macht es sehr viel leichter, zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Das ist schön, was Sie vorher sagten über das There is no limit to learning, weil ja, das genau das ist. Man kann ja auch, also ökonomisch sprechen, von einer Lernkurve, dass wir technologisch besser werden mit neuen Technologien. Und das ist auch der, sozusagen die Quelle, aus der ich jetzt für meine kleinen Kinder, mittelgroßen Kinder mittlerweile Hoffnung schöpfe, dass wir doch lernfähig sind. Nicht? Und das Beispiel zeigt es. Dividiert durch 20, das ist nicht wenig. Ne? Und wenn man vor dieser Sitzung des Bundestages in die Vergangenheit blickt, war der Solarstrom noch viel teurer. Nicht? Ja, klar, also da haben wir exponentielles Wachstum, ja, mit negativen sozusagen Exponenten, wo die Kosten deutlich nach unten gehen. Genau dieses Wachstum wollen wir ja, ne? Das Wachstum des Wissens und der technologischen Möglichkeiten an der Stelle, uns aus diesem Sumpf oder aus dieser Katastrophe wieder herauszuziehen. Aber was es braucht, glaube ich, das ist, dass wir es politisch auch zulassen.
Ja.
Und das ist, Sie haben eine Sternstunde beschrieben im Deutschen Bundestag. Wir brauchen viele solche Sternstunden. Und wenn wir jetzt auch nach Österreich schauen, viele andere Länder dieser Welt, dass wir doch noch so viele Hürden haben, die diese Photovoltaik zum Beispiel auf die Dächer zu bringen oder auf den Balkon zu bringen. Nicht? Also man muss ja nur in die Tagespresse schauen, immer wieder Geschichten lesen, wo Menschen investieren wollen, aber nicht dürfen, weil die Hausgemeinschaft sagt, ihr dürft keine Photovoltaikpaneele auf den Balkon hängen, weil das die Fassade stört und so Sachen. Nicht? Also da sind wir noch, wir haben es technisch, aber wir haben es noch nicht politisch. Und da gibt es die Beharrungskräfte, die da wirken. Die gilt es halt, sozusagen, ich will nicht sagen zu brechen, das klingt so martialisch, aber dort die Überzeugung zu leisten, die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wir hier endlich ins Tun kommen und diese schönen Kostendegressionen nicht nur Theorie bleiben.
Möchte ich vielleicht auf eines auch noch eingehen, was auch der Herr Weizsäcker angesprochen hat. Und was, glaube ich, schon also einer der Erfolgsfaktoren letztendlich war, dass also Strom aus Photovoltaik zu billig ist, nämlich also irgendwie so diese Balance zwischen Staat und Markt. Denn man muss natürlich schon also auch sagen, dass diese Lernkurven, die wir da wahrgenommen haben, die haben natürlich auch vorausgesetzt, also erstens einmal, dass die Rahmenbedingungen und auch die Fördermittel für die Entwicklung dieser Technologien eigentlich am Anfang also irgendwie vorhanden waren. Und das Zweite natürlich, also was Sie jetzt also auch angesprochen haben, diese Schwierigkeiten, die wir haben, also wo es eben auch darum geht, dass man also irgendwie so den regulatorischen Rahmen setzt, damit zum Beispiel, also sagen wir mal, Gebiete auch ausgewiesen werden, wo Windräder aufgestellt werden. Also worum es mir so geht, wie kann man also irgendwie so diese, sei es also jetzt diese Balance zwischen Staat und Gesellschaft oder zwischen Staat und Markt vorantreiben, weil wir können uns also in dieser Situation, insbesondere in der wir sind, ja nicht zurücklehnen und sagen, ja, aber die Leute sind dagegen und darum können wir nichts machen. Also was für Optionen haben wir, dass wir das trotzdem erfolgreich umsetzen können? Also wie nehmen wir da so mehr oder weniger die Menschen also auch mit, damit eine erfolgreiche Transformation also nicht stecken bleibt?
Ich habe diese Balance erwähnt, weil im Jahr 1990 mit dem Ende des Kalten Krieges und the end of history die Idee, jetzt ist von den zwei Systemen, Kommunismus und Marktwirtschaft, eine siegreich geworden und die andere hat verloren. Und die Marktwirtschaft tat so, als bräuchte man den Staat gar nicht mehr. Ich kenne so und so viele Amerikaner, die denken so. Sie sind dann schon dafür, dass es auch Militär gibt, und zwar eher vom Staat als privat. Aber im Großen und Ganzen macht man in Amerika Applaus, wenn man sagt, man muss den Staat von deinem Buckel wegnehmen. Ja? Und demgegenüber sage ich, naja, also Adam Smith hat völlig selbstverständlich seine unsichtbare Hand unter der Voraussetzung postuliert, dass die geografische Reichweite des Staates und des Rechts identisch ist mit der geografischen Reichweite des Marktes. Und dann ist es sehr vernünftig. Dagegen, wenn der Markt global ist und der Staat ist provinziell, da gewinnt immer der Markt und das ist auf die Dauer für die öffentlichen Güter schlecht.
Das knüpft auch ein bisschen also irgendwie an Ihre Idee also an, die Sie also auch zumindest im Zusammenhang mit der Klimapolitik immer wieder also auch schon gesagt haben, also diesen Club.
Ja. Der ist nicht meine Idee, muss man dazu sagen. Aber Bill Nordhaus ist der geistige
richtig,
Vater.
Richtig. Ja.
Aber es ist eine Chance, vielleicht die einzige, die wir haben, dass wir aus diesem Dilemma entfliehen, weil es ist ja genau, es stimmt genau, dass wir, wenn die politische der politische Gestaltungsraum so viel kleiner ist als der Markt und natürlich auch noch nicht nur Markt, sondern auch viel kleiner als das Ökosystem des Planeten natürlich, ne? dass wir da dann durch das unilaterale einzelstaatliche Handeln permanent Externalitäten generieren auf andere Staaten, auf andere Regierungen und wir am Ende dann angesichts dieser Externalitäten viel zu wenig tun, weil man sich immer auf den anderen verlässt. Es wären schon, die Deutschen sollen verzichten, die sollen mal ihre CO2-Emissionen runterfahren und dann schauen wir mal, was wir dann beibringen. Nicht? Wenn das überall so gedacht wird, kommen wir nicht weiter. Und deswegen ist die Idee des Klimaklubs, glaube ich, eine bestechende. Sie führt halt in der Umsetzung zu vielen, vielen Fragen. Denn das Dilemma ist schnell beschrieben. Ja, wir brauchen eine Global Governance, eine Weltregierung. Echt? Aber das ist gut, das ist schnell gesagt, aber schwer umgesetzt. Und mit einem Klimaclub ist die Idee die, dass sich Länder verpflichten zu einem CO2-Preis, einem solchen CO2-Preis, der auch tatsächlich eine Transformation anstoßen kann. Und dass dieser Club dann gegenüber den Ländern, die keinen CO2-Preis haben oder einen sehr viel kleineren CO2-Preis haben, mit CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen sich schützen. Das ist sozusagen die Version des Nordhaus-Klimaklubs, die sich letztes Jahr der Beirat des deutschen BMWi zu eigen gemacht hat. Ja, das Gutachten durfte ich schreiben, aber mit den ganzen Kollegen dort, während dem Nordhaus ein bisschen kriegerischer war. Er hat nicht von CO2-Grenzausgleich gesprochen, das ist schon sehr balanciert, diese Idee. Nordhaus hat gesagt, wer nicht mit tut, wird sanktioniert in einer Art und Weise, die sozusagen keine weiteren Spielräume mehr offen lässt. Also mit harten wirtschaftlichen Maßnahmen, eine Ausgrenzung aus der Welt, aus der Weltwirtschaft. Und das halten wir für potenziell kontraproduktiv, gegeben die Polarisierung der globalen Gesellschaft, die wir jetzt sehen. Wir müssen die Chinesen mitnehmen, wir müssen die Russen mitnehmen langfristig, wir müssen Indien mitnehmen. Ja, Indien macht mir viel mehr Sorgen aktuell, ehrlich gesagt, weil dort der Gradient der CO2-Emission viel höher ist. Da ist noch sehr viel mehr Hunger nach Wohlstand, da ist China schon viel weiter, Afrika sowieso. Und da ist sozusagen da muss man schauen, wie groß man sozusagen wie stark das Paket ist oder wie stark die Abschottung eines Klimaklubs sein kann, damit man nicht dann am Ende sozusagen im homogenen Raum sozusagen eine Illusion erweckt. Wir arbeiten zusammen, wir kooperieren und weite Teile bleiben außen vor.
Es freut mich sehr, dass Sie den Klimaklub erwähnen. Das ist im Grunde die Kleinform von dem, was ich vorhin nicht ausgeführt habe über den sogenannten Budgetansatz, der sagt, alle Länder der Welt haben ein pro Kopf gleich hohes Budget für Treibhausgasemissionen, aber die alten Industrieländer haben eigentlich ihre Budgets schon aufgefressen und müssten jetzt zu den Entwicklungsländern gehen und um weitere Lizenzen bitten. Und deswegen war das zweite Bild der indische Wirtschaftsminister, der heute der größte und gröbste Auftraggeber von neuen Kohlekraftwerken von der Welt ist. Und da sage ich, wenn wir diese Club-Idee, wie Sie sie skizziert haben, politisch durchsetzen und Indien ist dabei, dann wird der gleiche Wirtschaftsminister aus ökonomischen Gründen sagen, ja, es ist doch viel lukrativer für die indische Wirtschaft, wenn wir unsere Lizenzen für teures Geld verkaufen und uns anstrengen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu machen. Das heißt, es braucht da den politischen Clubrahmen, damit national das Richtige geschieht.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ist übrigens, wenn sich Ökonomen treffen, ich denke jetzt an meine Studierenden, 19-, 20-Jährige, und man stellt in Grundlinien vor, was das Problem ist. Nicht, dass wir unsere CO2-Emissionen sehr schnell reduzieren müssen. Und die haben ein, zwei Semester Volkswirtschaftslehre studiert, dann kommen die genau mit dieser Idee. Nicht? Also das ist eigentlich sehr naheliegend. Man hört viel zu wenig davon. Nicht? Und warum hört man so wenig davon? Weil natürlich damit ein klarer Transfer von Kaufkraft verbunden ist aus dem Norden, der sehr deutlich über den Budgets lebt, sozusagen in den Süden. Nicht? Und das ist die Grenze hier des politisch Durchsetzbaren oder dessen, was man glaubt, durchsetzen zu können. Aber die Frage vorher, wie kriegen wir die Transformation angestoßen? Und ich glaube, dass Ihre Rede von Balance oder Balance, ich glaube, das ist ein gutes Vokabel. Viel besser als die Rede vom Decline. Nicht? Also Decline ist so negativ besetzt. Keiner wünscht sich das für sich selbst, keiner wünscht sich das für die Kinder, wir wünschen uns das nicht für unser Land und für Europa und so weiter. Decline, glaube ich, ist, da müssen wir uns trennen davon und klarer machen, dass es nicht um Decline geht, sondern um eine Balance. Dass diese Balance nicht heißt, dass man schlechter leben muss. Nicht? Also wenn man fünfmal mehr aus der Tonne Stahl rausholen kann, ich glaube, gegeben die Lernkurven, die wir vorher diskutiert haben, ist fünf gar nicht überoptimistisch, da geht möglicherweise mehr. Ja. Und wenn ich an das Auto denke, das ich in der Garage stehen habe, das könnte wahrscheinlich 20 Mal mehr verwendet werden, da steht meistens still. Nicht? Und wir müssen, glaube ich, an Wege denken, wo wir gar nicht Lebensqualität aufgeben müssen, wo meine Mobilität sozusagen wie bisher durchgeführt werden kann, aber mit einem Zehntel, einem Zwanzigstel, vielleicht einem Fünfzigstel des Ressourceneinsatzes. Und dann reden wir nicht mehr über Decline, dann reden wir über das Ausbalancieren unterschiedlicher Werte, nämlich wir wollen gut leben, wir wollen mobil sein, gleichzeitig aber wollen wir den Planeten nicht ruiniert und abgebrannt und zerstört unseren Kindern überlassen. Und Balance, glaube ich, ist da das richtige Vokabel. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Chance, dass das auch politisch weniger bedrohlich ist. Weil das Einsparen nicht mehr, also in den Wohnungen darf man 17
genau
Grad
gleicher
haben,
Meinung. Ich wollte
fliegen
da
und so weiter.
Bloß noch dazu fügen, normalerweise redet man von Abfall oder Recycling. ein etwas gescheiteres Wort ist Remanufacturing. Mhm. Das bedeutet, dass man die nicht einfach die Sachen verschrottet, das Smartphone oder das Auto oder irgend so etwas, sondern dass man vorher schon im Design dafür sorgt, dass man nachher, wenn das Lebensalter des betreffenden Produkts erreicht ist, dass man dann die Komponenten wieder herausholen kann und die im Wesentlichen behalten kann. Die Firma Bosch, der größte europäische Autobauzulieferer, hat inzwischen 9000 Produkte, die er im Remanufacturing-Verfahren praktisch mit identisch den gleichen Molekülen wieder auf den Markt bringt, mit voller Funktionsfähigkeit. Und damit hat man dann die Kreislaufwirtschaft von 10% auf 90% heraufgebracht. Mhm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sie haben das ja angesprochen oder sowas, dass wir noch immer in diesem linearen Denken unterwegs sind. Also ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, wirklich eine ausgesprochen große Herausforderung. Und ich glaube, Sie haben es auch angesprochen, beziehungsweise der Herr Felbermayr auch. Das heißt, jetzt, also durch diesen exogenen Schock, wenn man es einmal so nennt, plötzlich der Fokus also auch auf ein Thema gerichtet wird, was zwar in der Diskussion schon sehr lange ist, nämlich die Effizienz zu stärken oder das Potenzial der Effizienz auszunutzen, beziehungsweise also dann also auch die entsprechenden Veränderungen in Richtung Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Ich hätte jetzt ganz gern noch also ein Thema angesprochen mit Ihnen. Also wir haben viel also auch über Energie jetzt gesprochen. Der Herr Swoboda hat es in seinem Eingangsstatement erwähnt, aber wir haben natürlich also nicht nur die Problematik bei der Energie, sondern wir haben natürlich also auch die Problematik, dass wir in diesem Umbau unserer Wirtschaft auch konfrontiert sind mit anderen Knappheiten von Ressourcen. Mit noch Knappheiten von Technologien, wobei ich mir denke, in dem Bereich wird es wahrscheinlich Innovationen geben. Und natürlich also auch zumindest kurzfristig das Problem der Skills. Also dass wir einfach andere Fähigkeiten oder andere Fertigkeiten brauchen, damit wir also auch diese Ideen, die Sie skizziert haben mit der Kreislaufwirtschaft, auch voranzubringen. Was heißt das für unsere Ökonomien? Was heißt es kurzfristig? Und wie können wir insbesondere da diese kurzfristigen Knappheiten mit den langfristigen Zielen in Übereinstimmung bringen oder möglichst in Übereinstimmung bringen?
Naja, kurzfristig ist das schwierig. Die Knappheiten sind ja nicht erfunden oder herbeigeredet, die sind sehr real. Ja. Nicht? Und wir haben eine ganze Reihe von Paradoxen hier sozusagen vor uns, denn das Aufbauen von Windrädern braucht zum Beispiel jede Menge hartes Material. Nicht? Da brauchen wir Stahl, wir brauchen Beton für den Sockel, wir brauchen Stahl, wir brauchen jede Menge seltene Erden und Metalle und so weiter, um das zum Laufen zu bringen. Also wir brauchen eigentlich zunächst einmal mehr Ressourceneinsatz, Ressourcen, die jetzt aber knapp sind. Nicht? Oder auch das Thema der Skills, die knapp sind, die sind natürlich eigentlich nicht knapp, ja, wenn man ehrlich ist. Sie sind in Österreich knapp, sie sind in Deutschland knapp, aber wir haben ja gerade auch die Bilder gesehen von einer immer noch stark wachsenden Weltbevölkerung. Es ist nicht so, dass es nicht genügend helfende Hände gibt. Ja, sie sind nur an den falschen Orten. Und deswegen bin ich so überzeugt, dass wir vor allem internationale Kooperation brauchen. Da kann der internationale Handel helfen, der muss gut geregelt sein, nicht? Aber die internationale Arbeitsteilung, auch Migration, wird uns helfen müssen, dass die Arbeitskräfte, die diese Transformation bewerkstelligen können, dass die auch zum Einsatz gelangen. Wir haben in vielen Entwicklungsländern sehr viele, hunderte Millionen von Menschen, die unterbeschäftigt sind. Hier bei uns sind wir eher und tendenziell noch mehr als bisher überbeschäftigt. Da haben wir das Thema der Selbstausbeutung, das auch gut hier hineinpasst eigentlich und auch ein großes Thema ist. Und Sie haben gesagt, Knappheit von Technologie. Das ist das, was mir am meisten, nicht, viele Dinge machen mir Sorgen, aber eines, was mir in den letzten Wochen vielleicht nochmal in den Kopf gekommen ist, wenn wir es schaffen, Technologien zu entwickeln, die zum Beispiel ein effizientes Einsetzen von Wasserstoff in der Stahlindustrie erlaubt, ja, dann haben wir eine Riesengefahr, dass diese Technologie künstlich verknappt wird, dass wir sie nämlich nicht in China, in Russland, in Indien, in Afrika zum Einsatz bringen, sondern eben nur in Linz zum Beispiel oder im Ruhrgebiet und zunächst einmal diese Technologien verknappen, um damit natürlich auch wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen. Nicht also viele Knappheiten, das ist der Punkt, sind gar nicht physisch, sondern sie sind politisch gegeben, dass die Technologien nicht dort zum Einsatz kommen, wo sie eigentlich eingesetzt werden sollten, ja? Auch aus einer sozusagen gesamtwirtschaftlich planetaren Perspektive, hat viel mit Politik zu tun. Nicht? Und diese Knappheiten, die können wir uns nicht leisten. Wir haben viele andere Knappheiten, die sind sozusagen bedrohlich genug oder die erfordern genug Aufmerksamkeit, dass diese politischen Bottlenecks dringend entschärft werden müssen. Und deswegen von mir immer ein Plädoyer dafür, offene Märkte, ja, die uns hier helfen, mit Knappheiten umzugehen und vor allem die Möglichkeit, technologische Entwicklungen, wenn sie da sind, auch wirklich global zugänglich zu machen. Die Diskussion um die Corona-Impfstoffe zeigt uns ja, wie schwierig das ist. Nicht? Da haben wir es nicht geschafft. Oder jedenfalls
aber,
noch nicht.
Aber sind das immer politische Barrieren oder sind das nicht auch Barrieren, die in unserem wirtschaftlichen Denken, also jetzt im profitgetriebenen Denken des einzelnen Unternehmens eigentlich? Ja,
natürlich, das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Die Politik schützt sozusagen die intellektuellen Eigentumsrechte. Die werden politisch geschützt und da gibt es auch viele Gründe, warum das sinnvoll ist. Nicht, weil man das braucht, damit überhaupt innovative Anstrengung erfolgt. Aber das ist, wie gesagt, das macht mir Sorgen, weil ich da keine so rechte Antwort drauf habe. Wir müssen all denen, die jetzt viel Geld investieren, um grünen Stahl zu entwickeln, müssen wir Aussicht geben, dass dieses Investment sich auch lohnt. Und wenn es erfolgreich ist und da werden 100 Versuche scheitern, der 101., der erfolgreich ist, muss sozusagen auch die 100 Gescheiterten sozusagen mitfinanzieren in so einem Portfolio, in so einem Portfolioansatz. Aber gleichzeitig darf es nicht dazu kommen, dass dann diese Technologien künstlich verknappt werden. Ich habe da jetzt noch nicht die richtige Antwort dazu, aber dass man da wahrscheinlich auch wieder Balance braucht, ne? Balance, ja, um zu ermöglichen, dass der Trieb, sozusagen, der da ist in einer Marktwirtschaft, die Verknappung darzustellen, ja, weil man damit höhere Profite erwirtschaften kann, dass wir da sozusagen ein Regulativ entgegenhalten, damit wir diese Technologien dann auch global ausrollen können, wenn sie denn endlich da sind. Sie werden langsam kommen oder langsamer, als wir es jetzt bräuchten. Und wir können es uns nicht leisten, dass sie dann über Jahrzehnte erst, über einen langen Diffusionsprozess erst global ausgerollt werden. Wenn wir es beherrschen, dann muss das sofort überall eingesetzt werden. Das wäre ja ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Angenommen, wir wüssten, wie man grünen Stahl herstellt, wäre doch ein Wahnsinn, wenn wir feststellen, dass gleichzeitig noch in anderen Geografien der Welt Kohle verbrannt wird im großen Stil dafür. Das ist das, was mich jetzt sozusagen beschäftigt und ich habe dazu noch keine rechte Antwort. Dass es irgendwas mit dieser Balance zu tun haben muss, die schon viel zitiert, die zitierte, das glaube ich schon.
Ja, wir müssen schon langsam ans Ende denken. Wie gehen wir mit diesen Knappheiten um? Also jetzt im Sinne, dass auch die Welt, dass wir also noch gute Entwicklungschancen haben, auch in der Zukunft.
Ich würde
also gern, was reicht, sagen ja, wir mal klar, so, was sicher. Reicht?
Also es ist wahnsinnig wichtig, dass die Ökonomie die richtigen Signale gibt. Ich sage manchmal, die Preise sollten die ökologische Wahrheit sagen, die sollen uns nicht ständig anschwindeln. Das ist sehr wichtig. Und dann muss man manchmal auch spezifisch denken. Ich nehme das Beispiel Elektroauto. In Europa, insbesondere in autoproduzierenden Ländern, denkt man, die Antwort auf die Klimaherausforderung heißt Elektroauto. Punkt. Das ist falsch. Auf der Erde rollen ungefähr, also 1,1 Milliarden Verbrennerautos. Und ich möchte gerne wissen, neugieriger, wie viel Prozent der Eigentümer dieser Autos wären bereit, ihr Verbrennerauto zu verschrotten und stattdessen ein teures Elektroauto aus Deutschland oder so zu kaufen? Also wenn man sehr optimistisch ist, sagt man 10%. Und 90% werden es nicht machen. Also brauchen wir auch zusätzlich, nicht als Alternative, den klimaneutralen Verbrenner. Und dann sagen die Journalisten, das geht doch gar nicht. Verbrennen ist doch per Definition im Klima schädlich. Da sage ich, nein, nein, es kommt drauf an. Ihr könnt grünen Wasserstoff aus Saudi-Arabien oder Algerien CO2 schlucken lassen. H2 und CO2 gibt Methanol. Mhm. Und mit Methanol, das machen zurzeit die Chinesen, kann man Benzin ersetzen. Mhm. Und wenn man das alles vernünftig kombiniert, kriegt man den klimaneutralen Verbrenner. Und dann hat man eine ganz andere Art von Lösung als die, die technologisch viel erfreulicher ist, das Elektroauto. Aber dafür hat es den Vorteil, dass es weltweit funktioniert. Also man muss dann manchmal schon auch spezifisch denken. Mhm. Ich will jetzt nicht mit globalen Hoffnungen kommen, sondern auch ein bisschen Anstrengung in Richtung Bildung soll nicht verdorren, soll nicht Grenzen finden.
Sie hörten eine Podiumsdiskussion zwischen dem deutschen Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker und WIFO-Chef Gabriel Felber-Meyer, die von Angela Köppel geleitet wurde. Die Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Warnungen des Club of Rome vor den Grenzen des Wachstums fand am 2. Mai in den Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern, dem Club of Rome Austrian Chapter, für die Unterstützung zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Fragen der Klimapolitik sind regelmäßig Themen im Falter. Ein Abonnement des Falter bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.